Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite ist nicht mein geschätzter Kollege Tommy Bastian, denn der ist im Urlaub. Liebe Grüße. Aber wir haben Sportsfreund Johannes Weber heute mit im Gepäck. Tag Johannes.
Moin Ben, grüß dich. Erstmal schön wieder hier sein zu dürfen und nach meiner Premiere mit Can Coskun und Philipp Sander freue ich mich, dass wir heute einen sehr tollen Gast hier haben.
So sieht's aus. Wir dürfen mal wieder einen Profi aus der aktuellen Mannschaft begrüßen. Wir haben heute Benny Uphoff hier. Moin.
Moin. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde.
Ja, wir uns erst. Wir haben schon gehört, zwei freie Tage liegen hinter euch, ein bisschen Zeit zum Entspannen. Aber vielleicht, wer dich schon vergessen hat seit dem Wochenende, einfach mal die Aufgabe, Benny. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, grob roundabout eine Minute, sagt Tommy immer so schön, wir müssen ja auch ein bisschen an ihn erinnern. So ein paar Facts über dich, wer bist du eigentlich?
Ja, also du hast ja schon gesagt, Benjamin Uphoff heiße ich, eigentlich glaube ich, so, seitdem ich denken kann, in der Fußballmannschaft war schon immer der Spitzname einfach Uppi. Bin jetzt 32 Jahre alt, seit Anfang August, seit einem Jahr bei Hansa Rostock, Torwart. Bin jetzt schon, glaube ich, eine Zeit lang dabei im Profigeschäft, habe schon ein bisschen was mitgemacht und hoffe einfach jetzt auf eine ganz erfolgreiche Saison dieses Jahr bei Hansa Rostock.
Ich glaube, das hoffen wir alle und auch ihr da draußen. Johannes, du übernimmst ja heute ein bisschen den Tommy-Part, sitzt genau. Ja auch auf seinem Stuhl, ne?
So ist
das
es.
Ist ja auch eine große Aufgabe. Hast du dann auch so einen klugen Zettel? Hat Uppi was vergessen?
Nö, erstmal hat er alles gesagt, was wir so weit draufstehen haben. Und jetzt würde ich mal sagen, würden wir mal so auf das Aktuelle vielleicht blicken.
Heute bei Hansa.
Jetzt liegt das Spiel gegen Hoffenheim hinter uns, 0-4. Diese Niederlage schon so ein bisschen verdaut oder denkt man noch zurück?
Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist die Niederlage verdaut. Wir haben es jetzt ja auch schon analysiert, dann am Sonntag gleich, am nächsten Tag nach dem Spiel. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es eine verdiente Niederlage. Man hat dann schon einen gewissen Qualitätsunterschied einfach gesehen. Hoffenheim hatte auch einen guten Tag. Ich bin der Meinung, du musst als Drittligist immer so ein bisschen darauf hoffen, dass wenn du gegen einen Bundesligist spielst, die auch vielleicht noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, hatten sie jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich. Von daher wären wir super gerne eine Runde weitergekommen, wissen aber auch jetzt die Niederlage einzuordnen, dass einfach der Gegner auch mit einer wahnsinnigen Qualität auf uns gestoßen ist und dementsprechend auch verdient gewonnen hat.
Soll ja jetzt auch nicht darüber hinwegtrüben, dass ihr ordentlich in die Liga gestartet seid, 4 Punkte. Wie hast du den Start bislang gesehen? Hat sich natürlich offensiv noch so ein bisschen schwer getan. Meinst du, das kommt noch?
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass das noch kommt. Wie du schon gesagt hast, ich fand es einen ganz ordentlichen Start in die Liga. Es ist immer ein bisschen schwierig. Das erste Spiel dann auswärts in Aue, glaube ich, war jetzt auch kein ganz leichtes Auftaktspiel. Ich schätze Aue ein bisschen stabiler ein als letztes Jahr. Muss auch sagen, in Aue kann dann schon auch immer ein bisschen Stimmung aufkommen. Von daher finde ich, war das mit dem 0-0 da ein ganz ordentliches Ergebnis. Heimspiel dann gewonnen, auch am Anfang so eine Sache, dass du halt wirklich erstmal schaust, dass du Punkte aufs Konto kriegst, was uns, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat. Von daher wissen wir auch, dass die Leistung gegen Mannheim jetzt noch kein Zuckerschlecken war, aber in der Phase der Saison gilt es dann schon auch erstmal die Punkte zu holen und das haben wir gemacht und von daher denke ich, kann man, wie du schon gesagt hast, von einem ordentlichen Auftakt reden.
Ja, dann mache ich gleich mal so ein bisschen auch den Tommy und fang an einzuordnen. Das macht er ja besonders gerne. Wir haben am Anfang über das DFB-Pokalspiel gesprochen, erste Runde gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim. Wenn sich da einer denkt, Hoffenheim 2, da kann man doch eigentlich gewinnen. Nee, es ging um das Erstligateam, gegen das ihr im Pokal gespielt habt. Und ich habe mich nicht lumpen lassen, ich habe ja eigentlich auch Urlaub, aber ich habe mal gedacht, back to the roots. Ich habe mir hier eine Fankurve gestellt. Ich war Nordblock 1 bei den Echten. Und das war natürlich ganz aufregend, das auch einfach mal zu schnuppern. Sonst sitzt man ja auch immer auf der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, schnöden Pressetribüne. Aber jetzt war ich mal wieder, habe meinen Schal eingepackt und stand in der Kurve und habe das alles beobachtet. Und ich glaube, wenn man, so war zumindest mein Eindruck, man hofft ja immer darauf, dass dieses favorisierte Team, wie es nun mal ein Erstliges ist, dann so ein bisschen stolpert. Und ich glaube, ihr habt das eine Zeit lang gar nicht so schlecht gemacht. Und ich glaube, das hat man auch an der Stimmung im Stadion gemerkt. Am Ende hat einfach nur so ein bisschen der Peak gefehlt, wenn ich mich da an die eine Chance von Benno Dietze zum Beispiel zurückerinnere, den er da irgendwie mit seinem Bregen noch vorm Tor wegköpft, der Hoffenheimer. Wie sehr pocht man darauf, dass man doch irgendwie so ein bisschen diese kleine Überraschung schafft, um so einen Großen zu ärgern, eben nach diesem guten Saisonstart, wie du schon gesprochen hast?
Ja, klar, also ich habe es ja gerade schon gesagt, das war natürlich unser absoluter Wunsch oder auch unser Ziel. Ist natürlich logisch, dass wir nicht in so ein Pokalspiel reingehen, auch noch zu Hause und dann sagen, ja, jetzt geht's ja erstmal drum, nicht unterzugehen, sondern unser Ziel war auf jeden Fall weiterzukommen. Dann hofft man, oder es war ja dann auch so, dass schon eine Stimmung auch aufgekommen ist. Ich habe mich dann auch nach dem Spiel noch mit ein, zwei Hoffenheimern unterhalten, die dann auch gesagt haben, hey, hier, Stadion, Stimmung, schon geil. Aber ja, so die entscheidenden Momente waren dann vielleicht auch nicht auf unserer Seite, wenn ich sehe, das 1-0, ich glaube, der Trainer hat es auch so ein bisschen beschrieben, ist, glaube ich, auch ein Foul an Schusti in dem Moment. Dann wird der Ball so komisch reingestochert. Das sind dann einfach so Kleinigkeiten, die dann gegen dich laufen und die müssen halt in so einem Spiel einfach für dich laufen. Was du gerade schon gesagt hast, die Chance von Benno, dann die Chance von David Hummel auch noch, die dann auch im letzten Moment noch auf der Linie geklärt wird, was natürlich überragend gemacht ist vom Hoffenheimer, aber wo uns dann auch vielleicht ein Ticken des Spielglück gefehlt hat, um dann an dem Tag einen Bundesligist zu schlagen. Von daher ist es schade. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt auch, die Leistung war im Großen und Ganzen okay. Es kam dann auch wirklich nochmal Stimmung auf in der zweiten Halbzeit. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie das Spiel verläuft, wenn wir es 1-1 machen, jetzt im Bennos Fall, oder nochmal auf 2-1 verkürzen, wie in Davids Fall. Hat an dem Tag leider nicht sein sollen.
Ich weiß ja immer, dass Johannes so ein kleiner Experte ist, egal welche Mannschaft aufläuft, ob man in die fünfte Liga Ungarn guckt oder so. Johannes kennt in jeder Mannschaft immer mindestens 2-3 Spieler mit Namen, Schuhgröße und allem. Hoffenheim, der ein oder andere Leckerbissen auch aus deiner Sicht dabei, was die Spieler angeht?
Ja, auf jeden Fall. Gerade der Linksaußen, der Touré hat mir ganz gut gefallen von seiner Geschwindigkeit vor allen Dingen auch. Und man hat auch gemerkt, Viktor Berg hat gegen ihn ja auch noch letzte Saison in Schweden gespielt. Beide, also Berg bei Djurgårdens IF und Touré bei Hammarby.
Natürlich.
Stockholm, beides der Stockholmer Vereine, sehr umkämpfte Stockholmer Derbys. Ich war letztes Jahr im Oktober in Schweden, also ich habe gemerkt, da war gerade diese Zeit, wo dieses Duell abgebrochen wurde und irgendwie ein paar Tage später mit 12 Minuten, diese 12 Minuten, die es noch gab, dann fortgesetzt wurden. Also die beiden haben da vielleicht noch was ausstehend gehabt, sagen wir es mal so.
Ja, interessanter Fact auf jeden Fall. Das weiß eigentlich schon wieder gar keiner. Ja. Johannes hat's wieder auf dem Schirm. Tolle Sache. Uppi, wie war's denn für dich so? Man sagt ja immer so, als Drittligist gegen die großen Mannschaften zu spielen. Hast du da irgendwelchen Spieler, wo du sagst, oh, da hat's auch gekitzelt, es war cool, mal gegen die zu spielen? Hast du dich vielleicht unterhalten mit Olli Baumann? Wie sieht's da aus?
Ja, mit Olli Baumann habe ich mich nach dem Spiel dann ganz kurz unterhalten, bevor wir beim Interview waren. Ja, war aber nur ein ganz kurzer Austausch. Wir haben uns in der Zeit, in der ich in Freiburg war, war natürlich nach den Spielen immer in der Kabine, da hat man sich so ein bisschen einfach vom Sehen gekannt. Diesmal haben wir uns auch kurz unterhalten, hat nur gefragt, ob ich mich dann auch hier wohlfühle und gut eingelebt habe und so. Das war ein ganz netter Austausch. Dann mit Krisha Prümmel habe ich mich noch unterhalten, der jetzt auch lang verletzt war. Wir haben uns im Urlaub ganz kurz getroffen. Da war noch voll in seiner Reha nach seinem Kreuzbandriss. Und ja, deswegen sind das dann immer so ganz, ganz nette Momente, sage ich mal. Jetzt richtig während des Spiels dann, ja, zu sagen, ich fieber jetzt drauf hin, mich mit dem und dem so ein bisschen zu messen, habe ich jetzt persönlich nicht gehabt. Kann aber durchaus vorkommen, dass das Spieler auch haben. Sage ich mal, auch Feldspieler, die ja dann noch mehr diese 1-gegen-1-Duelle wirklich die ganze Zeit haben. Das habe ich jetzt in dem Fall ja nicht. Von daher kann es bei Feldspielern sicher öfter auch der Fall sein.
Ja, was mir zumindest nach dem Spiel so ein bisschen Positivität gegeben hat, war, dass Olli Baumann dann am Ende ja zu 0 gespielt hat. Ich habe ihn bei Kickbase im Tor. Ich hoffe, dass er eine gute Saison abliefert und mir viele Punkte bringt. In diesem Sinne, liebe Grüße an Olli Baumann. Aber jetzt weiter in unserem alltäglichen Geschäft, Johannes. Was steht auf der Agenda?
Genau, wir blicken schon mal gerade auf den Kader. Aktuell Hansa ja 4 Punkte, wie wir ja schon sagten. Das Thema Offensive ist ja bei den Fans sehr, sehr gerade hoch im Kurs. Siehst du die Mannschaft im aktuellen Zustand gut aufgestellt, dass ihr vielleicht oder dass ihr ganz oben mitspielen könnt, wenn man jetzt ja vorausblickt?
Ja, also ich muss jetzt sagen, ich sehe die Mannschaft auf jeden Fall in der Lage, oben mitzuspielen. Ich denke auch, dass wir in der Breite besser besetzt sind als letztes Jahr, dass wir ein bisschen mehr Optionen haben. Klar, es ist, also ich denke mal, du, oder was du gesagt hast, so ein bisschen das Offensivthema ist jetzt natürlich auch dadurch, dass Andi Vogelsammer im Moment verletzt ist, dass Ryan jetzt auch leider wieder verletzt ist, sieht es da im Moment vielleicht so auf den ersten Blick ein bisschen dünn aus. Muss aber auch sagen, also jetzt zum Beispiel David Hummel war für mich eine absolut positive Überraschung, auch in der Vorbereitung. Also muss ich sagen, da hat sich da echt richtig, ja, reingekratzt, sage ich jetzt mal. Hat auch seine Tore gemacht. Also sieht man auch im Training, dass er schon eine Abschlussqualität auch hat. Gesagt habe ich jetzt so, als ich gehört habe, dass er verpflichtet wird, nicht direkt auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube schon, dass wir da auch mit ihm jetzt im Moment wirklich eine gute Alternative haben. Hätte sich jetzt natürlich schon mal belohnen können mit dem Tor gegen Hoffenheim. Also ich hätte es ihm wahnsinnig gegönnt. Hat er auch dann gegen Aue hat er eine richtig gute Aktion gehabt, wo er den Ball noch auf Chris weiterleitet, so mit der Hacke oder mit der Außenseite. Von daher denke ich, ist er da im Moment, ja, hilft er uns da trotzdem auch weiter. Und ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis er sich dann auch belohnt. Und klar, Fogi wird dann irgendwann wieder zurückkommen, Ryan wird dann irgendwann hoffentlich zeitnah auch wieder zurückkommen. Und dann denke ich, sind wir auch in dem Bereich gut aufgestellt.
Also kann ich absolut bestätigen, die Eindrücke von David Hummel sind wirklich sehr ordentlich bislang. Also wir haben ihn auch, glaube ich, ich bin bei uns ja auch immer der Notengeber in der Redaktion, haben ihm eine 3 fürs letzte Spiel gegeben.
Jetzt wissen alle Bescheid. Genau. Also wenn jemand unzufrieden ist mit den Noten, @ Johannes Weber, meldet euch.
Wie siehst du denn die Mannschaft im Vergleich mit der von der Qualität her im Vergleich zur vergangenen Saison? Nochmal einen Qualitätssprung mehr oder wie siehst du das?
Ja, also man muss jetzt schon sagen, wir haben jetzt natürlich auch schon Stammspieler verloren mit Alex Rossipal, mit Nisse, der ja auch, wenn er fit war, schon.
Nils Fröhling.
Genau, Nils Fröhling. Mhm. Ein Stammspieler war bei uns, dann auch mit Siggi, klar. Aber ich denke, dass.
Sigurd Haugen,
ja, ich muss ein bisschen aufpassen hier mit den Spitznamen, das ist natürlich immer so drin. Aber ich glaube, dass wir da wirklich auf jeder Position einen adäquaten Ersatz dafür finden konnten. Wie gesagt, Ryan hätte vielleicht uns am Saisonende letztes Jahr auch ganz gut getan, war da leider auch schon verletzt. Da kann man dem Jungen wirklich nur alles, ja, ich sage jetzt mal alles Gute wünschen oder schnelle Besserungen wünschen und dass er dann auch fit bleibt, weil ich glaube, dass er schon auch jemand ist, der uns im Spiel sehr viel geben kann. Und wie gesagt, jetzt auch auf der Innenverteidigerposition, glaube ich, sind wir jetzt auch sehr gut besetzt, dadurch, dass Flo dazu kam, dadurch, dass Lucky Wallner dazu kam, Flo Carstens.
Super, du lernst hier mega schnell.
Lukas Wallner, auch Leon Reichert, glaube ich, sind wir da schon gut aufgestellt und glaube, können das dann über die Saison auch auf jeden Fall kompensieren, was wir jetzt vielleicht abgeben mussten im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist jetzt am Anfang auch immer mal wieder, dass ich das noch ein bisschen einspielen muss und vielleicht noch nicht ganz so flüssig läuft, wie es jetzt am letzten Jahr oder letzte Saison am Saisonende war, denke ich, ist auch klar, aber ich glaube, das kommt alles mit der Zeit und wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, ein bisschen mehr Punkte zu holen als letztes Jahr im Saisonstart und ich glaube, da haben wir jetzt schon mal einen ersten Schritt gemacht und ich glaube, der Rest kommt dann auch mit der Zeit.
Ja, der Trend ist ja schon mal ganz positiv und Verteidigung ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, was in den letzten Wochen ja auch viele ja so ein bisschen beschäftigt hat oder zum Diskutieren angeregt hat, denn für viele war es natürlich erstmal ein Brett, als sie gesehen haben in Aue, Mensch, Amels Gölien steht nicht in der Startaufstellung, da hinten in der Abwehr, Mensch, was ist da denn los? Wir haben natürlich den Trainer auch gefragt, das, was die Fans hören wollten, weitergegeben quasi. Und auch mit den Spielern gesprochen und überall war klar, alle haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt eine enorme Qualität da hinten drin. Franz Pfanne hat von diversen Top-Verteidigern gesprochen und dass der Konkurrenzkampf groß ist. Und auch Ammo hat gesagt, dass ihn das irgendwie pusht, auch gerade im Training. Und ja, ich sag mal so, die Zahlen und Fakten sprechen ja für die Verteidigung und auch für dich. Alleine jetzt mal auf dich geblickt, in der vergangenen Saison 35 Einsätze, 14 weiße Westen, genauso viele wie Jonas Kersten von Bielefeld. Der hat zwar alle 38 Spiele gemacht, aber auf Ligaspitze. Und auch diese Saison sieht es ja in der Liga echt gut aus. 2 Spiele, wir haben es jetzt oft genug gepredigt. 4 Punkte, kein Gegentor. Das hat bislang noch kein anderes Team geschafft. Also es wird ja jetzt auch kein anderes Team mehr schaffen. Ihr seid da Bestwert. Wie wichtig ist das auch für dich und eben für diese neue, ja, diese neuen Kollegen in der Verteidigung, dass man einfach schon mit klaren Zahlen auch Bände sprechen kann?
Ist, glaube ich, also für den ganzen Defensivverbund, aber auch für die Mannschaft, weil du kannst es ja nicht, es gehört ja immer die ganze Mannschaft dazu. Also genauso wenig wie jetzt nur der Stürmer wird alleine nie Tore schießen, wird genauso wenig der Torwart alleine nie zu Null spielen oder nur die 3 Innenverteidiger jetzt in unserem Fall. Von daher, glaube ich, ist es für die ganze Mannschaft einfach mal, ja, schon, kann man schon ein bisschen Selbstvertrauen daraus ziehen, weil du einfach jetzt gesehen hast, die ersten beiden Spiele waren defensiv stabil. Klar kann man es jetzt auch nicht überbewerten, weil es sind auch erst 2 Spiele gespielt, aber es gibt natürlich schon mal so eine kleine Tendenz. Es gibt vielleicht auch ja so einen kleinen Wink an die Gegner, dass sie wissen, dass es offensiv gegen uns vielleicht nicht ganz so einfach ist. Von daher, glaube ich, ist es was, wo man jetzt einfach ein Ticken Selbstvertrauen draus auch ziehen kann. Auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht überbewerten.
Ja, wollen wir mal weiter vorausblicken auf deine Laufbahn. Ich habe da mal so ein bisschen gestöbert im Netz und bin tatsächlich darauf gestoßen, dass du gerne mal vielleicht sogar Tennisspieler geworden wärst.
Kurios.
Hast du sogar leistungsorientiert gespielt, wie ich gelesen habe. Kannst du uns ja mal kurz darüber informieren, wie das so war in der Zeit? Das war, glaube ich, noch in deiner Zeit. Du kommst ja gebürtig aus Burghausen. Mhm. In der Zeit ist das ja auch gewesen, glaube ich, mit 15 Jahren, glaube ich.
Ja, genau. Also so ungefähr um den Zeitraum. Ich habe, glaube ich, mit 5 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Habe dann 3 Jahre später, ich meine so mit 8, irgendwie um den Dreh rum, angefangen, Tennis zu spielen. Muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir Tennis so als Jugendlicher fast ein bisschen mehr Spaß gemacht hat als Fußball. Gab dann sicher auch mal eine Zeit, in der ich mehr Tennis als Fußball gespielt habe, weil ich dann auch einfach eine Zeit hatte in der Jugend in Burghausen, ich glaube 13, 14, 15, in der ich dann wenig auch gespielt habe oder es dann oft hieß, wir waren dann 3 Torhüter, jeder spielt immer 2 Spiele. Und glaube aber, dass es schon schwierig geworden wäre für mich im Tennis irgendwie Geld damit zu verdienen oder Profi zu werden, so wirklich. Und habe dann eigentlich aufgrund der Tatsache, dass dann der Verein damals in Burghausen gesagt hat, also ich war in der U16, die U17 ist aufgestiegen von der Bayernliga in die Bundesliga. Es war das erste Mal, dass dann eine U17 in Burghausen in der Bundesliga gespielt hat. Und da hat dann einfach der Verein beziehungsweise die Fußballabteilung hat dann gesagt, hey, pass auf, entweder oder, jetzt wird's ein bisschen ernster vielleicht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich mal dieses eine Jahr U17 Bundesliga, möchte ich jetzt einfach nochmal wissen. Und es war dann ja nach 3, 4 Jahren wirklich so die erste Saison wieder, in der ich dann auch alle Spiele gemacht habe. Und dann, muss ich ehrlich sagen, hat sich das mit dem Tennis mal so für ein paar Jahre ein bisschen verlaufen. Habe dann mal 3, 4 Jahre gar nicht mehr gespielt, also habe dann auch nicht mehr angefangen nach diesem Jahr U17 Bundesliga, auch wenn dann die beiden darauf oder das darauffolgende Jahr in Burghausen wieder nur in Anführungszeichen in der Bayernliga waren. Ja, und jetzt ist es so ein bisschen Hobby, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann jemanden zu finden, der dann auch, sage ich mal, ungefähr auf vergleichbarem Niveau spielt. Von daher ist es im Moment jetzt auch ein bisschen weniger, aber ja, macht mir schon immer noch auch sehr viel Spaß.
Das heißt, wann hast du das letzte Mal den Schläger geschwungen?
Ja, ich glaube,
wie häufig ist das noch?
Jetzt das letzte Mal in der Sommerpause, als ich Freunde in Stuttgart besucht habe. Muss dann sagen, in der Zeit, in der ich beim VfB Stuttgart war, habe ich dann wieder relativ viel Tennis sogar gespielt, weil ich da auch einfach, da bin in den Freundeskreis reingekommen, in dem mehr Tennisspieler waren als jetzt Fußballspieler und auch vom Niveau her hat es immer ganz gut gepasst und dann kam so ein bisschen Tennis, Squash haben wir dann in der Zeit relativ viel gespielt und eben jetzt in der Sommerpause habe ich dann das letzte Mal
Tennis gespielt. Ich glaube, Stuttgart ist ja auch so eine Tennishochburg, kann man schon so sagen.
Ja, haben wir dann auch immer ein großes Tennisturnier da am Weißenhof auf Rasen, habe ich mir auch vor 2 Jahren mal angeschaut, das war dann auch echt cool zu sehen. Ja.
Ich habe letztens mal Padel ausprobiert. Auch schon mal gespielt. Das ist ja auch ganz verrückt. Für die das nicht wissen, ist ja so eine Art Tennis, Squash, aber größer auf 2 Feldern. Auch verrückt, oder?
Ja. Auch, also ich find's auch richtig cool, macht richtig Spaß. Gibt leider hier in Rostock keine Tennisanlage. Ich glaube, es hat jetzt die erste in Mecklenburg-Vorpommern hat aufgemacht da am Flesensee. Die, glaube ich, haben jetzt ein paar Plätze eröffnet, aber ist natürlich auch ein Stück von hier. Ja, falls jemand ein Grundstück übrig hat und eine Trendsportart etablieren will, ich glaube, Paddle Tennis ist im Moment ziemlich im Kommen, ja.
Also, meldet euch, wir steigen mit ein, wir leiten das gerne weiter an Benny. Seid da nicht schüchtern, traut euch. Ist ganz interessant. Ich glaube, unter uns Journalisten, da auch liebe Grüße an unseren Bildkollegen Lorenz Feierle, auch ganz großer Tennis-Fan.
Hab ich schon
vielleicht bekommen. Ist der ja mal bereit, da eine Schlacht zu schlagen.
Ich habe natürlich früher auch mal den Tennisschläger tatsächlich ein bisschen geschwungen, aber hatte tatsächlich, wie man das so früher hatte, diesen Ball, dann das Gummi und dann an so einem ja festen Untergrund, habe dann immer das Gummi und dann immer geschlagen und immer versucht, Tennis zu spielen, wie man es denn früher versucht hatte, wenn man kein großes Rasenfeld oder sowas hatte und habe dann immer meine Angaben geübt, weil das Gummi ist dann nachher irgendwann abgegangen. Das war schade.
Ja, das tut mir natürlich leid.
Ja. Hans, ne?
Kopf hoch, weiter geht's.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Wir blicken zurück auf deine Laufbahn. Du hast schon gesagt, in der Jugend komplett Wacker Burghausen quasi. Hast dich da echt wacker geschlagen.
Ja.
Entschuldigung für den Wortwitz. Und dann ging es ja weiter nach Nürnberg für dich. Hast da ja bei Nürnberg 2 gespielt, dann auch immer mal bei den Profis mit reingeschnuppert. Und dann ging es ja weiter zum VfB 2 nach einer Leihe, bist du dann da fest hingewechselt. Und da habe ich natürlich auch mal ganz, ganz tief gestöbert. Ne? Es ist ja nicht einfach nur mal Benjamin Uphoff googeln, sondern wir haben unsere Fühler da natürlich auch ausgestreckt. Und wenn ich mich recht entsinne, hieß es auch mal, du wolltest eigentlich auch mal Stürmer werden. Bist dann aber im Tor gelandet. Aber dass du einen Torriecher hast, den hast du bewiesen. Januar 2015, Testspiel, VfB Stuttgart 2 gegen den damaligen Zweitligisten 1860 München. Und Benny Uphoff im neongelben Torwarttrikot im tiefsten Winter haut da ein Ding aus 80 Metern in den Maschen. Da hast du mal deine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt.
Ja, leider das erste und das letzte Mal bisher. Also wäre nicht so, dass ich es nicht noch ein paar Mal probiert hätte, war so in letzter Minute beim Stand von 0-1. Aber ja, war ein kurioses Ding damals. War ein Testspiel. Wir sind damals, glaube ich, an dem Tag auch nach München gefahren. Es sind dann auch immer so Sachen im Winter, wo du dann dir auch denkst, oh, jetzt von Stuttgart 2,5 oder fast 3 Stunden
bus
nach München gegen den Zweitligisten. Tust dich dann auch mal ein bisschen schwer. Es war unfassbar stürmisch an dem Tag. Also es war echt ein ganz, ganz wildes Spiel. Ja, und der Wind hat da dann auf jeden Fall auch seine Rolle gespielt, dass der Ball dann, ist glaube ich noch einmal aufgesprungen, dann auch über den gegnerischen Torwart ins Tor gegangen. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht gemerkt, weil ich mich schon wieder so ein bisschen weggedreht habe. Also es war ein tiefer Ball, den ich abgelaufen habe und einfach wollte den Ball eigentlich auf unseren Stürmer spielen und durch den Wind ist der dann so lang geworden, deswegen habe ich mich schon wieder weggedreht, habe dann nur noch gesehen, wie auf einmal 4, 5, 6 Jungs auf mich zulaufen. Ja, war ganz witzig. In dem Testspiel wäre es natürlich noch cooler gewesen, aber war ein cooler Moment, ja.
Ja, wer sich das nochmal angucken will, das Prachtstück gibt's auch noch im Video bei Facebook. Ich glaube, Stuttgart hat es gepostet. Also wenn ihr da ein bisschen tiefer scrollt und ein bisschen tiefer reingeht, könnt ihr es noch finden.
Müsst ihr schon ein bisschen weit runter scrollen in der Timeline.
Aber ich würde sagen, aus meiner Sicht, es lohnt sich.
Die Zeit ist es auf jeden Fall wert.
Ja, und Stuttgart ist ja eigentlich auch nochmal ein gutes Stichwort, Johannes, Saison 2016-17.
Ist so, da bist du mit dem VfB Stuttgart in die erste Bundesliga aufgestiegen, glaube ich, einer deiner größten Erfolge in deiner Laufbahn, Zweitligameister auch geworden. Wie war das Jahr damals für dich?
War ohne Einsatz, aber vielleicht kannst du mal sagen, wie schön war es trotzdem,
Erfolg
mitzunehmen.
Es war eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit oder Saison, sage ich jetzt mal, die aber auch nicht ganz so leicht begonnen hat. Also am Anfang war Jos Luhukay unser Trainer. War dann auch VfB Stuttgart in der Zeit auch ein bisschen chaotisch alles gewesen, vor allem nach dem Abstieg, es war ja dann Doppelabstieg, wir sind ja mit der zweiten Mannschaft in der Saison davor auch abgestiegen, die Profis sind abgestiegen aus der Bundesliga in die zweite Liga, dann war der Trainer weg, dann war der Sportdirektor weg, dann war der Präsident weg und dann wurde eigentlich alles in der eigentlich, sage ich jetzt mal, verkehrten Reihenfolge wieder installiert, also zuerst der Trainer, dann der Sportdirektor und dann der Präsident und irgendwie war keiner so mit dem, sag ich mal, tiefer gestellten zufrieden. Also war dann der Trainer nach 7, 8 Spieltagen weg. Dann kam ein neuer Trainer. Das hat dann, glaube ich, auch nicht mehr, also klar, wir sind dann mit Hannes Wolf aufgestiegen, hat aber dann im Jahr darauf auch nicht mehr ganz so funktioniert mit dem Sportdirektor, meine ich damals, Jan Schindelmeiser. Also es war schon auch ein bisschen chaotisch, aber es war im Großen und Ganzen, muss man dann auch sagen, ist Stuttgart schon auch ein Verein mit einer wahnsinnigen Strahlkraft, mit einer wahnsinnigen Fanbase auch, 60.000 dann im Stadion gewesen. Es war, am letzten Spieltag haben wir gegen die Würzburger Kickers gespielt. Mit Abpfiff war auf einmal das ganze Spielfeld war voll mit Fans und da gibt's ganz kuriose Fotos, wie einfach dieses ganze Spielfeld voll ist mit Fans und das ganze Stadion ist aber auch immer noch voll mit Fans. Also ich weiß nicht, was da genau gelaufen ist. Aber war natürlich auch schon ein beeindruckender Moment. Ob es jetzt mein größter sportlicher Erfolg war, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen, weil du natürlich ohne jeglichen Einsatz in der Saison nicht den ganz großen Einfluss auch hattest auf das, was da passiert ist. Wie gesagt, das war eine tolle Erfahrung. Aber jetzt, ich sehe es jetzt gar nicht so wirklich wahnsinnig als sportlicher Erfolg und würde mich jetzt auch nicht unbedingt als Zweitligameister bezeichnen.
Dann würde ich es vielleicht als einer der prägendsten Momente einordnen.
Das kann,
da würde ich gerade auch, weil in Stuttgart das ja eine Zeit war, wo sie lange in der ersten Liga gespielt haben und nach langer Zeit, irgendwie nach über 20 Jahren mal wieder abgestiegen waren. Ich glaube, so wie mit Schalke, ne, die ja auch vor 4, 5 Jahren abgestiegen sind nach einer ganz langen Zeit. Ist das ja auch erstmal, was das Umfeld schockiert und ja, dann erstmal wieder alles neu geordnet werden muss. Nach deiner Stuttgarter Zeit ging es ja dann zum Karlsruher SC und da, glaube ich, gibt es ja die Schnittstelle mit deinem heutigen Torwarttrainer Dirk Oldishausen. Ich glaube, den hast du damals auch aus dem Tor verdrängt.
Ist ja, das richtig? Man muss es ja klipp und klar mal sagen. Also Uppi, du hast sozusagen Dirk Oldishausen einfach mal rausgefeuert. Er
versaut mir jetzt die ganze Trainingswoche. Einfach mal. Wenn er das heute Abend sieht, dann wird morgen wieder richtig rangeklotzt.
Einfach mal rausgeworfen. Orle folgt uns auch, ist sehr aktiv auch bei Instagram. An der Stelle auch mal liebe Grüße. Er war ja auch schon zu Gast hier bei uns im Podcast. Also für euch da draußen, scrollt auch hier gerne nochmal ein bisschen zurück und klickt euch da rein. War auch eine sehr interessante Folge. Aber ja, Johannes hat's gesagt, es ging ja dann erfolgreich weiter für dich, Saison 2017-18, bist du dann zum KSC gegangen aus Stuttgart und hast eben Orle abgelöst. Heute seid ihr ja wieder zusammen unterwegs beim FC Hansa. Wie komisch ist denn das, gerade auch als er dich damals kontaktiert hast?
Ja, also ich meine, wir haben ja eine Saison zusammen gehabt beim KSC. Ich sage jetzt mal nur eine Saison. Er ist ja dann, glaube ich, war so ein bisschen die Überlegung, hängt er noch mal ein Jahr dran als Spieler oder hatte dann, glaube ich, gleich das Angebot hier von Rostock hier als Torwarttrainer gleich einzusteigen. Ja, es war jetzt auch nicht so, dass wir dann über die Jahre ständig im Kontakt geblieben sind, sondern kam dann schon auch ein bisschen überraschend der Anruf. Hab dann auch erstmal geschaut, oh, Oleshausen, das hat's auch schon länger nicht mehr gehört, genau. Ja, aber ich meine, wir sind damals sehr gut klargekommen, auch so in dieser Konstellation, ich dann als Nummer 1, er als Nummer 2. Und von daher waren jetzt überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten, haben uns dann sofort wieder verstanden. Und ja, wie gesagt, kam er dann letztendlich auch zu dem Wechsel von mir hierher.
Ja, und kurios ist ja auch, wenn ich mich nicht irre, dann war ja dein Spitzname dann auch Orle, oder nicht?
Nee, da glaube ich, verwechselst du jetzt ein bisschen was. Das ist mit,
Mit Klevin.
Philipp Klevin, genau.
Die haben ja auch, das ist ja auch alles eine Sippe. Ja, die haben ja alle irgendwie schon mal zusammengespielt. Aber was feststeht und was klar ist, mit dem KSC hat es erstmal nicht geklappt. Mit dem Aufstieg, ihr seid in der Relegation gescheitert. Ein Jahr später durftet ihr dann aber jubeln. Zweitliga-Aufstieg mit dem Karlsruher SC, Benny Opoff als Nummer 1. Wie cool war das einfach dann auch zu stehen im Tor und dann diesen Erfolg mitzumachen, anders als noch in Stuttgart?
Genau. Also war natürlich für dich als Spieler ein ganz anderes Gefühl, weil du einfach, oder ich spreche jetzt mal für mich, weiß nicht, ob es anderen Spielern auch so geht, aber für mich war es dann wirklich, hey, ich habe da wirklich was dazu beigetragen, war dann auch so ein Stück weit, sage ich mal, Lohn für die Arbeit, die man auch ja einfach verrichtet hat in den 2 Jahren. Von daher ganz toll, auch einfach dann zu wissen, hey, jetzt bist du mal in der 2. Liga angekommen, kannst mal schauen, ob du da mithalten kannst. War dann schon eher sportlich einer ja meiner größeren Erfolge, sage ich jetzt mal. Genauso war aber zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, die Relegation davor war natürlich eine riesen Enttäuschung, also sportlich auch eine ganz, ganz große Enttäuschung, weil du ja auch nach einem Abstieg, also der KSC ist ja damals dann auch abgestiegen, 2 Jahre zuvor, auch eine komplett neue Mannschaft gehabt, auch einen schwierigen Saisonstart gehabt, dann auch wieder mit dem Trainerwechsel am Anfang, dann eine Wahnsinnsserie hingelegt. Ich glaube, wir haben damals 21 Spiele in Folge nicht verloren, kommst dann irgendwie noch ran an Platz 3. Muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein ganz großer Freund von diesen Relegationsspielen, oder weil ich einfach finde, jemand, der über 34 Spieltage eine gute Saison spielt und Platz 3 wird, hat es meiner Meinung nach einfach verdient, aufzusteigen. Ja, wie gesagt, war eine riesen Enttäuschung. Zum Glück hat es ein Jahr später dann geklappt und war ja dann auch dann wieder ein wildes Zweitliga-Jahr mit einer Rettung am letzten Spieltag, leider während Corona. Also es war dann auch ja die letzten Spiele alle ohne Zuschauer, hatten dann auch das Derby gegen VfB Stuttgart, die ja dann in der Saison auch wieder in der 2. Liga waren, gewinnen das Heimspiel mit 2-1 und es sind aber keine Zuschauer im Stadion. Also das hätte ich alles gerne erlebt mit Zuschauern, aber klar würde ich jetzt mal sagen, so KSC war jetzt rein sportlich gesehen schon eigentlich meine beste Station bisher.
Klar, du hast es eben mitgemacht, diesen Drittliga-Aufstieg hoch in die 2. Liga. Und wenn man das so ganz ein bisschen vergleicht, das ist ja immer unsere Aufgabe, muss man dazu auch sagen, in der vergangenen Saison knapp gescheitert mit Hansa eben an diesem Relegationsplatz, an diesem direkten Wiederaufstieg, diese Saison gut gestartet. Mhm. Vielleicht kannst du es einfach mal ein bisschen vergleichen. Wie war es denn damals im Team in Karlsruhe, eben diese Aufstiegsmentalität zu entwickeln, über eine lange Zeit erfolgreich zu spielen, vielleicht jetzt mit dem FC Hansa? Kannst du da Parallelen ziehen?
Also ich sehe jetzt durchaus ein bisschen Parallelen, einfach auch wenn ich jetzt die letzte Saison vergleiche, auch ein schwieriger Saisonstart, viele neue Spieler, braucht einfach alles ein bisschen Zeit, bis es sich findet. Klar, wir haben es jetzt letztes Jahr nicht mehr auf den Relegationsplatz geschafft, aber vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen die gesündere Mischung, nicht direkt wieder hochzugehen, weil du dann ja vielleicht dann in diesem Zweitliga-Jahr richtig Probleme kriegen kannst. Ich bin jetzt auch mal gespannt auf Dresden dieses Jahr. Ich traue sie ihnen schon zu, zum Beispiel, dass sie die Liga halten, aber sind jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich gut reingestartet in die Saison. Von daher glaube ich, kann es ein ganz gesunder Weg sein. Jetzt hier keine Versprechen raushauen oder irgend sowas, aber vielleicht dann am Ende des Jahres oder im 2. Jahr erst aufzusteigen, weil du da einfach ein bisschen mehr Stabilität reinkriegst, weil es sich ein bisschen mehr gefestigt hat alles. Wir hatten jetzt dieses Jahr deutlich weniger ja Austausch, sage ich mal, in der Mannschaft. Von daher kann ich da durchaus Parallelen sehen. Wir hatten damals beim KSC eine sehr ordentliche Truppe, das haben wir hier auch, also das war letztes Jahr auch muss ich echt sagen, charakterlich hat es ganz gut gepasst, da war jetzt keine niemand dabei, der so richtig Stunk gemacht hat. Klar gibt's dann zum Saisonende mal immer ein bisschen Unzufriedenheiten, der ein oder andere Spieler weiß auch nicht, wie es mit ihm weitergeht, das ist aber glaube ich völlig verständlich, und jetzt auch dieses Jahr wieder, glaube ich, haben wir charakterlich einwandfreie Jungs dazugekickt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, auch die Neuzugänge haben sich, glaube ich, alle super integriert. Ich glaube, wir haben es ihnen als Mannschaft auch leicht gemacht, sich zu integrieren, und das ist, glaube ich, schon immer erstmal eine Basis, dass das Ganze charakterlich zusammenpasst. Dann muss man auch sagen, können ja in so einer Saison können so viele Sachen passieren, die du auch vielleicht gar nicht direkt beeinflussen kannst, sei es Verletzungen, sei es auch andere Mannschaften, also du musst ja auch einfach sehen, wie gut sind andere Mannschaften, wenn es einfach 3-4 Mannschaften gibt. Du kannst ja eine gute Saison spielen oder auch eine sehr gute, aber es gibt vielleicht 3-4 Mannschaften, die noch eine bessere Saison spielen. Von daher, glaube ich, ist die Basis hier auf jeden Fall jetzt gelegt. Dann ja, gilt es auch, oder liegt es auch an uns als Verein, einfach jetzt das Bestmögliche aus diesem Grundstein zu machen, und dann werden wir sehen, was am Ende der Saison rauskommt.
Wie sieht's denn bei dir persönlich aus? Du bist jetzt 32, hattest erst letztens Geburtstag, alles Gute nachträglich nochmal. Eigentlich perfektes Torwartalter, oder? Hast du auch nochmal Bock, zweite Liga zu rocken?
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre für mich, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob 32 auch immer noch bestes Torwartalter ist.
Naja, Torhüter machen ja meist ein bisschen länger, ne?
Ja, machen meist ein bisschen länger. Trotzdem muss man jetzt schon auch sagen, also ich glaube, ich bin jetzt der zweitälteste Spieler dieses Jahr bei uns im Kader. Geht es bei mir schon jetzt eher aufs Ende zu, als, sage ich mal, auf die Mitte der Karriere. Von daher hätte ich absolut nochmal Bock auf zweite Liga. Auch ich habe eine Saison gespielt, zweite Liga in meinem Leben. Bin dann nach der Saison direkt nach Freiburg. Von daher wäre das auch einfach nochmal sportlich eine Herausforderung, auf die ich schon Bock hätte, ja.
Dass du Bock hast, auf jeden Fall, hast du, glaube ich, am ersten Spieltag in Aue gezeigt. Matchwinner, parierst da den Elfmeter, war ganz wichtig. Du hast gerade angesprochen, Freiburg, Elfmeter, Johannes, da war doch was.
Da war doch was. Das hast du uns, glaube ich, auch persönlich im Spielertunnel nach dem Spiel erzählt. Du hast 2021 drei Elfmeter beim VfL Osnabrück, also im Pokal. Das war damals im Pokalspiel. Wenn ich mal richtig bin, im Achtelfinale. Nee, zweite Runde war das, genau, Oktober, genau. Wie war das damals für dich mit diesen drei parierten Elfmetern?
Ja, war ein bisschen kurios, weil ich muss jetzt sagen, zum Beispiel in der Zweitligasaison mit Karlsruhe hatten wir, glaube ich, 10 Elfmeter gegen uns, und da habe ich keinen einzigen gehalten. Da waren ja oft gar nicht auch erst die Ecke gehabt, dann 3-4 Stück gehabt, wo ich in der richtigen Ecke war, wo ja dann ja mal unterm Körper auch so ein bisschen durchgerutscht ist. Ich meine, Elfmeterschießen ist schon auch eine Glückssache. Ist natürlich was anderes in so einem Pokalspiel, wo du wirklich weißt, es kann jetzt am Ende zum Elfmeterschießen kommen. Du schreibst dir einen kompletten Zettel, schaust dir von jedem Spieler, ich glaube jetzt Hoffenheim habe ich mir sicher, insgesamt wahrscheinlich 30 Elfmeter angeschaut, auch wenn es dann am Ende leider nicht dazu kam. Deswegen, ja, war auch ein sportliches Highlight. Sicher diese zweite Pokalrunde damals mit Freiburg ist ja auch so ein Spiel. Du kommst als Bundesligist zum Drittligist, tust dich extrem schwer. Waren, glaube ich, 1-0 in Führung, kriegen dann in der Nachspielzeit das 1-1. In der Verlängerung gehen wir sogar 1-2 in Rückstand, machen dann selber kurz vor Schluss erst den Ausgleich, und ja, dann war es natürlich, war ich in dem Moment einfach froh, dass ich da auch der Mannschaft dann so helfen konnte. War ja dann auch das Jahr, in dem wir dann auch im Pokalfinale waren, also glaube ich, hatte ich da jetzt schon auch, jetzt nicht sagen großen Anteil, aber einen kleinen Anteil, war dann auch froh, dass ich da eben meinen Teil dazu beitragen konnte.
Ich glaube, ich habe das Spiel auch damals am Fernsehen verfolgt. Das war echt super spannend. Und du hast es ja schon angerissen, dass ihr dann am Ende ins DFB-Pokalfinale eingezogen seid. Wie war denn das Erlebnis in Berlin? Da träumt doch eigentlich jeder Fußballer von.
Man muss dazu vielleicht noch sagen, Finale gegen RB Leipzig. 2-4 im Elfmeterschießen verloren. Also wirklich ganz, ganz knapp. Du hast es ja durch den Pokaleinsatz mit diesen Elfmetern, hattest du da ja auch großen Anteil dran und auch in dieser Saison deine beiden Bundesliga-Einsätze gesammelt, aufgrund der Corona-Infektion der damaligen Nummer 1 Marc Flecken. Also du warst ja doch ganz schön dicht dran.
Ja, also jetzt erstmal zum Pokalfinale, war auch ein unglaubliches Ereignis. Also wir waren damals mit Freiburg schon 2 Tage vorher in Berlin, weil wir dann auch das Abschlusstraining in Berlin gemacht haben oder ich glaube sogar machen mussten. Kann mich damals noch erinnern, ich war damals mit Nico Schlotterbeck auf dem Zimmer. Wir sind dann 2 Tage als wir angekommen sind, haben wir uns zwei E-Scooter geschnappt und sind mal so ein bisschen durch Berlin gefahren, und es waren so viele Fans auch da. Also ich glaube, da war Freiburg, hat dann schon so ein bisschen die Stadt damals eingenommen. Also es waren so viele Leute in Freiburg-Trikot, egal wo wir rumgefahren sind. Dann auch am Spieltag selber war, glaube ich, 3/4 des Stadions war rot gekleidet. War dann wirklich ein bitterer Spielverlauf, weil wir waren 1-0 in Führung, haben Leipzig kriegt dann sogar noch eine rote Karte, schießt aber dann in Unterzahl den Ausgleich und dann verlieren wir es im Elfmeterschießen. Trotzdem ein unfassbares Erlebnis, also wirklich, ja, was da für eine Energie war in dem Stadion, war schon krass, muss ich sagen. Ja, und jetzt zu der zweiten Geschichte in der Saison, ja, dann 2 Bundesligaspiele gemacht. leider auch vor null Zuschauern, weil dann auch in dem Winter wieder so ein bisschen Corona aufkam. Waren von mir, vor allem das erste Spiel gegen Bielefeld, war jetzt nicht so ein gutes Spiel. Von daher ist es vielleicht gar nicht in so einer positiven Erinnerung für mich. Das zweite Spiel verlieren wir dann in Dortmund 5-1. Das ist natürlich auch, spielst im Signal Iduna Park. Könntest vor 80.000 spielen, spielst glaube ich vor 750.
Das macht ein bisschen Angst, ne?
In so einer es hat den komischen Charakter in das Spiel. Und da muss man auch sagen, Freiburg, glaube ich, unter der Ära Christian Streich in Dortmund nie gewonnen. Dementsprechend sind wir dann auch 5-1 unter die Räder gekommen. Muss ich jetzt sagen, aus persönlicher Sicht ein bisschen schade, ja, dass in diesen beiden Bundesliga-Einsätzen dann am Ende so eine Bilanz steht, aber es ist, wie es ist. Von daher, klar, lieber zweimal in der Bundesliga gespielt als nie. Und trotzdem hätte ich mir da natürlich ein bisschen positiveren Ausgang auch erwünscht, muss ich
sagen. Zum Pokalfinale muss man natürlich noch sagen, damals waren die Corona-Maßnahmen aufgehoben, deswegen waren auch Zuschauer wieder komplett zugelassen.
Da war
deswegen durftest du das Erlebnis dann auch zum Glück mit Zuschauern machen.
Ja. Sehr schön eingeordnet, Johannes. Lob. Aber wenn man auf diese ganze Laufbahn blickt, da waren ja nun doch ganz schön viele Höhepunkte dann auch dabei. Eben diese Zweitligameisterschaft, auch wenn du sie jetzt nicht so hoch in Kurs stellst, aber der Zweitligaaufstieg, das sind ja alles Sachen, die einen reifen lassen, würde ich auch meinen. Und eben auch diese Erfahrung mit Freiburg. Dann ist es auf einmal die Ostseeküste geworden, der FC Hansa. Und ich sag mal so, es war ja dann auch irgendwie, zumindest aus unserer Sicht oder wie man das immer hört, eine schwere Aufgabe. Davor war Markus Kolke da, den Namen hast du jetzt schon ganz oft gehört. Und wenn man, das passiert ja dann einfach, dass man das so vergleicht, Kolke auch ein Publikumsliebling, der dann, wenn er einen Ball hält, so richtig aus der Haut fährt und sich da feiert. Und du bist dann eher so, der ruhigere Spieler, der dann seinen Job macht, hält, aber eben nicht so außer Haus fährt. Wie schwer war das für dich, hierher zu kommen und immer wieder verglichen zu werden eben mit dem Vorgänger?
Ehrlicherweise muss ich sagen, war es für mich nicht schwer, weil ich jetzt bin jetzt einer, der zum Beispiel jetzt auf Social Media nicht besonders aktiv ist, der da wirklich keinerlei Kommentare liest zum Beispiel, der sich da, muss jetzt auch sagen, nicht so viele Zeitungsartikel oder sowas durchliest, weil ich glaube, dass sowas, jetzt vielleicht in meinem Alter nicht mehr, aber als jüngerer Spieler kann ich sowas, glaube ich, schon auch ein Stück weit kaputt machen, wenn du da jemand bist, der dafür anfällig ist. Und ich habe mir das einfach schon vor ein paar Jahren angewohnt, dass ich das einfach komplett sein lasse. Jetzt gar nicht unbedingt, weil ich gemerkt hätte, dass mir das nicht gut tut, aber da wird auch einfach viel Schwachsinn geschrieben, sage ich jetzt mal. Von daher habe ich jetzt von diesem Vergleich gar nicht so viel mitgekickt. Und man muss dann auch immer sagen, so in einem 1:1-Gespräch kickst du eigentlich wenig. Also kam jetzt da nie was irgendwie, dass die Leute gesagt haben, hey, du, Kolke hat uns aber besser gefallen. Also sowas sagt dann auch niemand irgendwie einer ins Gesicht. Von daher war das jetzt für mich kein Problem. Ich habe natürlich gewusst, was Markus Kolke hier auch verdientermaßen für einen Stand hatte. Absolut, das hat er sich absolut verdient. Aber es war dann auch seine Entscheidung, den Verein zu verlassen. Von daher, glaube ich, haben dann schon auch die Verantwortlichen gewusst, dass ich jetzt nicht 1:1 der Typ bin wie Kolle davor. Und dementsprechend habe ich mir da jetzt auch gar keinen großen Kopf gemacht, werden mich da die Leute jetzt groß vergleichen, werden sie sagen, sie hätten lieber Kolle wieder zurück oder nicht, das habe ich dann einfach ausgeblendet und dementsprechend war es nie ein großes Ding für mich.
Ja, Markus Kolke ja auch schon zu Gast gewesen hier bei uns im Podcast, war zugeschaltet, also auch da die Möglichkeit, hört euch das Ding nochmal an, es war auch,
runterscrollen,
gut gemacht auch wieder, das war auch ein ganz interessantes Gespräch. Und eine Sache, die mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, vergangene Saison, Freitagabendspiel beim SC Verl. Ihr verliert da unglücklich, sag ich mal, das erste Spiel von Daniel Brinkmann als neuer Trainer. Und das kurz vor Schluss so ein ekliges Ding, wie man so sagt, ins Tor dann reingerutscht. Man weiß nicht, kommt der Spieler vorher noch ran oder nicht. Und dann zappelt der Ball eben in der langen Ecke. Und nach Abpfiff, das ist ja da auch alles recht eng in Verl zwischen Fans und Spielfeld, du standst beim Interview und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass du da von der Seite von einem Hansa-Fan ordentlich angemacht wurdest, sag ich mal. Nicht die feine Art auf jeden Fall. Danach haben wir mit dir gesprochen und man muss uns ja zugestehen, natürlich probieren wir dann auch immer noch mal so ein bisschen was rauszulocken, aber du warst da sehr gefasst und was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist dieser eine Satz: Ich bin mal gespannt, wenn der jetzt eine Nacht drüber schläft, vielleicht nochmal einen Kaffee getrunken hat, ob er morgen noch so genau das Gleiche sagen würde. Du würdest dich gern mit den Leuten immer einen Tag später nochmal drüber unterhalten, wenn es eben diese Kritiker gibt. Ist das auch was, wo du dir einfach diese Ruhe holst und sagst, Mensch, vieles auch aus Emotionen heraus, jetzt auch zum Beispiel in den weiteren Hansa-Spielen, es gab ja immer mal diese ein, zwei kritischen Anmerkungen. Bist du da der Typ, der sich da einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt?
Ja, also ich glaube, die Situation, die du gerade ansprichst, die habe ich natürlich auch noch im Kopf. Das war, glaube ich, echt die einzige Situation letztes Jahr, wo wirklich mal einer, ja, sage ich mal, Kritik geäußert hat, vielleicht auch in einer bisschen unsachlichen Art und Weise. Glaube, deswegen bin ich dann auch kurz hingegangen und habe wirklich versucht, mich ja so ein bisschen in Ruhe mit ihm zu unterhalten. Zum Schluss waren die Wogen dann auch ein bisschen geglättet. Ja, ich glaube, ich verstehe das auch, dass dann in so einem Moment auch Emotionen da sind von Leuten, die dann 100, 200, 300, 400 Kilometer dann auch zum Auswärtsspiel hinfahren, dann da eine Niederlage sehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also Niederlagen gehören einfach zum Sport auch dazu. Also ich glaube, es wäre vermessen jetzt zu sagen, wir sind Hansa Rostock und 34 Spiele garantiere ich euch, dass wir keins verlieren werden, und wenn wir eins verlieren, dann könnte er stinksauer auf uns sein. Also es gehört einfach dazu, und es ist ja auch niemals die Intention von irgendeinem Spieler, jetzt da ein schlechtes Spiel abzuliefern oder mit null Punkten nach Hause zu fahren. Also es sind wir ja auch die Letzten, die dann irgendwas davon hätten. Von daher, ja, glaube ich, ist dann oft nach dem Spiel halt sehr viel Emotion bei sowas dabei, und dementsprechend habe ich auch den Satz gesagt, glaube ich, wäre es sinnvoller, wenn sich dann am nächsten Tag so ein bisschen die Gemüter beruhigt haben, sich dann hinzustellen, und da bin ich ja dann auch der Letzte, der da nicht bereit ist irgendwie für ein Gespräch, sich mit jemandem auf einer sachlichen Ebene dann auch einfach zu unterhalten. Von daher, ja, kam es da letztes Jahr einmal zu so einer Situation, glaube ich, sowohl der Fan als auch ich sind da heil aus der Sache rausgekommen, und es hat keiner bleibende Schäden davon getragen.
Ja, ich glaube, das war auch eine Zeit, wo Hansa das erste Mal zuvor zwei Siege hintereinander in der Saison eingefahren hatte. Dann kam wieder dieser Rückschlag, wo die Fans auch gehofft hatten, dass da vielleicht mal so eine Siegesserie gestartet wird.
Ja, ich glaube, es war das erste Spiel dann auch vom neuen, genau, Trainer. Klar, in der Situation waren, oder ich sage mal, in dieser Phase der Saison waren vielleicht auch immer noch ein bisschen mehr negative Emotionen dabei, weil der Saisonstart eben auch nicht gut war. Klar haben wir dann zwei Siege geholt, sag ich mal, mit unserem Interimstrainer-Duo, und dann kommt zuerst mal wieder eine Niederlage. Wie gesagt, in der Saisonphase hat uns jetzt keiner, glaube ich, zu den großen Favoriten gezählt, die in Verl nicht verlieren dürfen.
Ja, am Ende ging es ja deutlich bergauf, muss man ja sagen. Hansa hat sich gut entwickelt, und auch die aktuelle Saison macht ja Lust und Laune auf die weiteren Spiele. Als nächstes am kommenden Wochenende seid ihr im Süden beim FC Ingolstadt gefordert. Da sind wir natürlich und die Fans da draußen auch alle ganz gespannt. Wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen von unserer Gesprächsrunde. Geht ja dann doch immer oft schnell und fix. Euch möchte ich da draußen natürlich ans Herz legen, Uppi hat schon erzählt, runterscrollen. Also schaltet euch nochmal durch die anderen Folgen. Wir sind auch bei YouTube, das heißt, ihr könnt das Ganze ja auch als Video sehen. Ist auch immer ganz nett. Also lasst da auch ein Abo da, genauso wie bei unserem Instagram-Account Nachspielzeit. Da gibt es ja immer ganz viele tolle Ausschnitte, auch aus diesem Podcast heute mit Uppi. Also es bleibt spannend. Und wem das alles immer noch nicht reicht, dem wollen wir noch den Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge, ans Herz legen. Einmal wöchentlich, immer Donnerstag, alles brandneue und heiße, die besten Infos rund um den FCH. Einmal kompakt, dort könnt ihr Trainer spielen, die Aufstellung machen, einmal Daniel Brinkmann sein. Ein Kicktipp-Spiel haben wir dabei auch. Also das heißt, wenn ihr da gut abschneidet, könnt ihr euch am Ende im Winter und im Sommer über einen dicken Reisegutschein freuen. Es lohnt noch, also wenn ihr noch nicht angefangen habt, jetzt könnt ihr es noch machen und fleißig Punkte sammeln. Jetzt, Uppi, der Moment ist gekommen. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Der Gast hat das letzte Wort. Was möchtest du den Hansa-Fans da draußen, den Hörern, alles noch mitgeben? Das Marmeladenrezept von der Oma, was ist es? Wir sind gespannt.
Du hast ja gesagt, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, mir was zu überlegen. Ich muss es aber auch ehrlich sagen, in unserem Gespräch bin ich ganz so dazu gekommen, mir die ganze Zeit nebenher was zu überlegen. Ja, deswegen, ich möchte einfach ja mich jetzt erstmal bei euch zwei bedanken nochmal für die Einladung. Und an der Stelle einfach ja allen Hansa-Fans, glaube ich, ja eine tolle Saison wünschen. Ja, auch vielleicht so ein bisschen im Namen der Mannschaft sagen, dass wir wirklich versuchen werden, da das Beste rauszuholen. Und klar wünsche ich in erster Linie einfach, dass allen Gesundheit, das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben, kann man nie genug davon haben. Und wie gesagt, so ein bisschen, ja, mein Wort, dass wir wirklich als Mannschaft versuchen werden, dieses Jahr alles rauszuhauen und am Ende natürlich mit dem maximal möglichen Erfolg dazustehen.
Hussa, schöne Worte am Ende. Ich glaube, damit können wir aufhören. Auch wir wollen uns natürlich bei dir bedanken, Opi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr angenehm. Johannes, auch an dich vielen Dank, dass du wieder eingesprungen bist.
Gerne.
Liebe Grüße auch an Tommy, der hört bestimmt ganz fleißig heute Abend zu.
Schönen Urlaub noch.
Den wird er sicherlich haben. Und dann wollen wir uns natürlich auch verabschieden, auch nochmal Danke sagen an euch da draußen. Klickt euch weiter so fleißig rein. Hört wieder zu. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.